Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 191. Heute macht die Vitamin A Roadshow Halt in München bei Valueson und ich spreche mit Dennis Ide und Daniel Schreiber über Automatisierung, über KI. Es geht los mit Dennis, der nochmal die Agentur vorstellt, erzählt, welche Aufgaben die Agentur Valueson alle übernimmt und natürlich auch, wie sie PPC aufsetzen und steuern. Und dann geht es weiter mit Daniel in den Bereich Automatisierung. Und eben auch AI und welche Tools Valueson intern entwickelt hat, um sich selber und natürlich auch den Kunden das Leben einfacher zu machen. Ein super spannender und toller Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
Hallo Dennis, hallo Daniel.
Hallo Mareike. Kein Moin.
Moin.
Wollte schon sagen, was ist hier los?
Moin. Und wie antwortest du? Mareike. Moin, ja, das ist gut. Und wie würdest du antworten, Daniel?
Servus.
Servus, ja. Wir haben eben schon hier im Vorgespräch sehr viel diskutiert, ob man denn überhaupt hier Moin sagen darf oder ob einem das dann irgendwie negativ angekreidet wird, aber ist okay.
Das ist schon in Ordnung.
Super, vielen Dank. Dann fühle ich mich auch gleich wohl. Vielen, vielen Dank, dass wir heute mit unserer Roadshow bei euch sein dürfen und ihr heute meine Interviewgäste seid. Und bevor wir ins Thema starten, würde ich euch bitten, euch einmal vorzustellen.
Mit Stampern fange ich an. Also Mareike, schön, dass du hier bist.
Dankeschön.
Ich freue mich total und ich habe es ja vorhin ja auch schon gesagt, mir kommt so vor, als hätten wir uns gerade erst gesehen und wir haben uns ja gerade erst gesehen, also auf dem Bildschirm, aber das letzte Mal, dass wir uns live gesehen haben, ist schon ein bisschen her, das war ein PPC-Camp in Rosenheim, letzten Oktober.
Ja.
Und da wollte ich einfach nur sagen, ich würde mich freuen, wenn du dieses Jahr am 24. Oktober wieder dabei wärst.
Das würde mich auch sehr freuen. Das hat mir letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Ein ganz, ganz tolles Event. Und ich freue mich, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Und ich bin sehr, sehr gerne dabei. Vielen Dank.
Tja, freut mich.
Warum bist du bei dem Event? Was machst du so? Wer bist du?
Also ich bin Dennis. Ich bin Head of Performance Marketing bei der Firma Valueson. Und bin da 2016 bin ich in das PPC-Thema reingekommen. Damals hatte ich schon 10 Bürojahre bei der Firma Walt Disney in den Beinen und da ist eine Kollegin auf mich zugekommen. Ey, pass mal auf, hier gibt's was Neues. Amazon verkauft jetzt Werbeplätze, das müssen wir probieren.
Cool.
Ja, und aus einem kleinen Projekt mit 2000 Euro damals tatsächlich, was natürlich brutal skaliert werden konnte, ist dann ja das PPC-Baby entstanden und so bin ich im Laufe der Jahre über die Selbstständigkeit bei der Firma Valueson gelandet und habe für Valueson, für Hanno, Frieda und Daniel meine Selbstständigkeit auch aufgegeben und habe mich den Jungs angeschlossen. Und
hat es sich gelohnt?
Hat sich gelohnt, sowohl persönlich als auch fachlich, ja, war das ein guter Move, ja.
Schön. Vielen Dank, dass du heute mit uns, mit mir den Podcast aufnimmst.
Sehr gerne.
Daniel, magst du ein paar Wörter zu dir sagen?
Sehr gerne. Also ich bin Daniel und ich bin einer der Mitgründer und einer der Geschäftsführer von Valueson. Tatsächlich habe ich auch Performance-Marketing-Background. Und zwar fing das vor circa 9 Jahren an. Da hatte ich irgendwann die Schnauze voll von Gaming. Das war damals der Bereich, in dem ich tätig war. Habe viel Affiliate-Marketing gemacht und wollte in den E-Commerce-Bereich reinschnuppern. Und so bin ich tatsächlich dann eben zu Hanno und Frieda gekommen, die damals eine andere Firma neben Valueson haben, beziehungsweise immer noch haben. Und habe sie dort dann in allen möglichen Bereichen unterstützt. Aber unter anderem auch viel Performance-Marketing. Ich habe damals auch selbst tatsächlich Kampagnen aufgesetzt und optimiert und gemacht. Ja, lange ist es her. Inzwischen beschäftige ich mich mit anderen Themen. Das ist bei mir eher jetzt technische Themen, Business Intelligence und vor allem auch AI.
Tipptopp. Das hört sich spannend an und da werden wir gleich in dem zweiten Teil unseres Podcasts drauf eingehen. Wir wollen ein bisschen mit Dennis, mit dir einführen und einmal verstehen, was ihr als Agentur so macht und wie ihr Kampagnen aufsetzt, steuert, wie dein Team arbeitet und dann im zweiten Teil zu dir, Daniel, kommen und gucken, wie du wahrscheinlich, so würde ich das jetzt mal interpretieren, Dennis' Team dabei unterstützt, dass das alles einfacher ist.
So sieht's aus.
Ja, cool. Tipptopp. Und was ich spannend finde, ist, dass ihr beide Performance-Marketing-Hintergrund habt, bevor ihr bei ValueZone angefangen habt, gestartet habt. Und das ist ja auch schon eine Zeit her, denn die meiste Erfahrung, die ich mache, ist, dass viele neu in dem Geschäft sind, vielleicht das erste Mal im Bereich Performance-Marketing arbeiten, da vielleicht als Trainee angefangen haben. Aber spannend, dass ihr schon, okay, jetzt nicht aufs Alter persönlich, alte Hasen seid, zumindest was den Bereich angeht.
Ja, tatsächlich.
Ja, 8 Jahre sind es jetzt.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Ja, das ist schon eine sehr lange Zeit.
Hat sich einiges geändert.
Total, ja. Es hat sich alles verändert im Laufe der Zeit. Ist auch sehr faszinierend.
Das stimmt. Genau, und jetzt ja auch. Also da gehen wir, wie gesagt, im zweiten Teil drauf ein. Ich glaube, dass da ein großes Thema nochmal echt Geschwindigkeit aufgenommen hat. Und da sprechen wir gleich zu. Perfekt, aber fangen wir ganz von vorne an. Ihr arbeitet beide für ValueZone. Wir sitzen hier heute bei euch im schönen München. Und Dennis, du darfst mir einmal anfangen zu erzählen, was ihr als Agentur eigentlich alles macht. Es gibt ja Agenturen, die sind auf PPC spezialisiert. Es gibt Agenturen, die machen Full Channel. Was macht ihr so?
Was machen wir da eigentlich? Ne? wir machen Full Channel Amazon-Beratung, also 360-Grad-Beratung. Mhm. Würde denken, wir haben eine sehr hohes Maß an strategischer Expertise und sind sehr datengetrieben in unserem Bereich. Letztendlich decken wir sehr viele Aufgaben ab und bieten dementsprechend auch viel an. Also es fängt natürlich an mit PPC, wo wir jetzt beim Thema sind, fange ich mal mit PPC an. Das ist dann mein Bereich, den ich leite. Und da machen wir ja die typischen PPC-Dinge. Ne? Also,
was man halt so macht im Bereich.
Was man halt so macht. Ne?
Ihr wisst das alle.
PPC-Sachen. Ja. Also Kampagnenstrukturen für den Kunden entwickeln, die Kampagnen aufsetzen, Kampagnen optimieren, analysieren, strategische Maßnahmen ableiten aus der Ist-Situation und die Kampagnen entwickeln zum Erfolg führen, zu Wachstum führen, zu Kundenzufriedenheit.
Hört sich gut an, das wollen alle hören.
Optimal läuft.
Ja, cool.
Das geht natürlich nicht alleine. Und dabei gehen wir Hand in Hand zum Beispiel mit unserem Content-Team auch. Ja, also wir schalten keine Werbung auf Produkte, die nicht retail-ready sind natürlich. Ja, das sollte mal Hand in Hand gehen.
Guter Tipp.
Tipp Nummer eins. Ja, nur Werbung auf Produkte mit Retail-Readiness.
Und schon hat sich der Podcast gelohnt.
Schon, ja, genau. Aber was Neues gelernt. Ja, da haben wir ein sehr kreatives und schlagkräftiges Team, was sowohl den schriftlichen Content erstellt, gegebenenfalls optimiert, bestehenden Content optimiert oder komplett neu erstellt oder auch im Bereich Image und Video zumindest eine Guideline gibt in Form von Briefings oder wenn der Kunde es bucht, haben wir auch ein eigenes Fotostudio, wo wir dem Kunden das anbieten können.
Schön.
Genau. Weitere Aufgabe, und die gehört eng dazu, ist eigentlich auch das Controlling. Also wir haben ein BI-basiertes Performance-Cockpit. Da das wird heute noch häufiger fallen. Ja, das ist auch ein bisschen unser Baby, da wird Daniel auch noch drüber erzählen, wo wir ein hohes Maß an Datentransparenz abbilden und auch die ganze Entwicklung ganzheitlich auf Produktebene beurteilen können. Und das geht natürlich auch Hand in Hand mit PPC. Und auch mit dem Content. Und dann haben wir noch weitere Aufgaben, die wir übernehmen, im Bereich Amazon-exklusive Produkte entwickeln, ja, wo es darum geht, irgendwie die Produkte, vielleicht Produkte mit Potenzial an den Marktplatz von Amazon anzupassen, ja, die vielleicht nicht Amazon-ready sind. Oder auch zum Beispiel Produkte exklusiv zu machen, um dem Buybox-Battle zu entgehen. Oder die Produkthoheit zu gewinnen, Preishoheit, sowas bieten wir an. Da ist der Frieda-Experte bei uns im Haus. Der steht bestimmt nach der Session da auch für, ist dann für Fragen und Antworten beim Bierchen offen, wenn das interessiert. Und last but not least, unser Distribution Model, das hatte der Hanno im Vorfeld jetzt auch schon mal angesprochen. Selling as a Service ist da der Slogan. Da geht es darum, dass wir einen eigenen Seller-Account auch haben, in dem wir auch eigene Produkte platzieren und weiterentwickeln, aber auch Kunden, die keinen Zugang zu Amazon haben, keine Amazon-Ressourcen haben, dass wir deren Produkte über unseren Seller-Account vertreiben.
Mega, voll interessant. Also ihr macht, finde ich, noch mehr als Full-Channel, noch was obendrauf. Noch das
sind 360-Grad-Service
im Prinzip. Ja. Stark. Cool. Dennis, wenn du jetzt erzählst, ihr macht verschiedene Sachen, aber ich stelle mir vor, irgendwie Content und ihr habt ein Content-Team und PPC und ihr habt ein PPC-Team. Wenn ihr jetzt mit einem Kunden von euch zusammenarbeitet, haben dann, wie stelle ich mir die Zusammenarbeit vor, haben dann alle, also sowohl der Content-Manager als auch der PPC-Manager Kontakt mit dem Kunden oder gibt es am Ende einen Kundenmanager, der erste Ansprechpartner für den Kunden ist? Wie seid ihr da organisiert?
So ist es eigentlich organisiert, ja. One face for the customer, eigentlich, aber du hast am Kunden bei uns immer ein Performance-Marketeer und einen Kundenmanager dran. Aber der Kundenmanager versucht, das Bindeglied zu sein und ist im Kontakt mit dem Kunden, schriftlich, aber auch über wöchentliche Stierco-Termine und ja, greift eigentlich die Kundenbedürfnisse auf und gleicht das mit der Ist-Situation so ein bisschen ab und zieht daraus natürlich die To-Dos und die Maßnahmen, die dann wiederum intern verteilt werden zum Content-Team, zum Performance-Marketing-Team. Trotzdem ist es so, dass teilweise, also bei einigen Kunden, die sehr PPC-lastig sind, dass der Kunde, der Performance-Marketeer da teilweise schon auch in den Kundenzirkus mit reinkommt und den Kundenmanager unterstützt, wenn mal hier und da mehr Tiefgang erfordert ist.
Voll gut. Hat dann der Kundenmanager auch eine Spezialität? Also ist der zum Beispiel entweder PPC oder Content, ist er darauf spezialisiert oder ist der wirklich auf Kunde spezialisiert?
Der Kundenmanager ist ja tatsächlich schon ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, ne? Aber der kann eigentlich
alles
im besten Fall alles. Ja,
okay. Ja, cool. Spannend. Ich überlege gerade, was ich davon machen würde. Alles. Stark. Jetzt habt ihr, stelle ich mir vor, ihr habt einen neuen Kunden, der kommt auf euch zu, der möchte mit euch zusammenarbeiten. Wie startet ihr so ein neues Kundenprojekt? Wie geht das los?
Ja, in der Regel kriege ich dann eine Nachricht vom Hanno oder Frieda und dann geht es darum, Kundenaudit zu machen und ja, den ist Zustand zu evaluieren und in dem Zuge gehen wir dann auch in den Kundenaccount rein und gucken, wie der denn so aufgesetzt ist. Ja, was hat er an PPC laufen? Ist er gut? Gibt es low-hanging fruits? Lässt er vielleicht ganz viele Features aus und kann gar nichts und wurde bisher auch schlecht beraten? Wie sind die Produkte aufgesetzt, wie ist der Content der Produkte? Da verschaffen wir uns schon als erstes mal einen Überblick. Und dann geht es auch darum, natürlich, ja, eine Produktanalyse, Wettbewerbsanalyse auch. Ne? Also, was haben wir für Produkte? Wie ist der Wettbewerb in dem Bereich? Ich meine, wir können PPC und wir können Content, das können wir ja alles auf Top-Level, aber wenn das Produkt nachher nur 3,5 Sterne hat und 20% teurer ist, so, dann
was sollst du tun?
Können wir auch nicht zaubern. Ne? Und da verschaffen wir uns dann schon einen Überblick und gucken uns auch die Potenziale in der Kategorie an, zum Beispiel. Ne? Was ist da eigentlich zu holen und wo stehen wir gerade? Ja, wie ist denn der Share of Voice von dem Produkt und wie viel Entwicklungspotenzial haben wir noch, um Ranking aufzubauen? Ja, und am Ende holen wir natürlich den Kunden auch ab und schauen, was der für eine Erwartungshaltung hat und was für Ziele der eigentlich verfolgt.
Ja. Fällt es euren Kunden leicht oder manchmal auch schwer, Ziele zu definieren und euch die Erwartungshaltung zu kommunizieren?
Das hängt vom Kunden ab, die sind da unterschiedlich. Also die Kunden haben je nach Strategie und auch nach Typ unterschiedlichste Ziele. Mhm. Aber ich sag mal so, zusammengefasst, gegen ein gesundes und effizientes Wachstum hat meistens niemand was.
Komisch. Hast du schon mal einen Account gesehen, wenn du so ein Audit gemacht hast, der schon richtig, richtig, richtig gut war, wo du sagst, oh, hier können wir noch irgendwie 3 Stellschrauben drehen, aber da, die haben schon richtig gute Arbeit gemacht und die haben schon sehr, sehr viel ausgeschöpft.
Habe ich schon auch gesehen. Also ich habe schon Accounts mit guter Arbeit gesehen. Ich habe viele, viele Accounts gesehen. Mhm. Ja. Und da waren schon auch ein paar bei, wo ich sagen würde, ja, das ist eine vernünftige, strukturierte Arbeit. Mhm. Und dann müssen wir erstmal sehen. Dann ist es auch schwer, da möchte ich keine Voraussagungen treffen. Mhm. Ne? Klar, du findest immer was. Ne? Also wenn du suchst, findest du immer was, was du aufzeigen kannst, was man besser machen kann. Und wenn es ein paar kleine Schrauben sind in jedem Bereich, dann wird da am Ende ja vielleicht auch ein großes Rad draus.
Das stimmt. Ja. Was geben euch Kunden für Ziele? Was haben die für Erwartungen? Sagen die, ja, oh, mein Elkos muss so und so sein oder mein Tacos muss so und so oder das und das ist das Budget. Was geben die euch für Ziele und eben vielleicht auch Rahmenbedingungen?
Ja, das ist schon unterschiedlich, sagte ich auch gerade. Das hängt auch immer ein bisschen von der Strategie des Kunden ab oder auch Vorgaben können sich hier auch ändern, während der Betreuung. Mhm. Also wenn wir den gut erziehen, dann hat er am Ende ganz andere
freies Budget
als am Anfang. Aber es ist schon so, wenn ein Kunde neu kommt, klar, sie wollen Wachstum generieren und trotzdem ist da schon immer, na klar, das Budget ein Thema, Budgetbeschränkung, ne? Bloß nicht zu viel ausgeben und der Elkos ist halt wirklich immer noch eine KPI, die wirklich im Fokus steht, wonach wir, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr optimieren. Mhm. Also es ist eine von vielen KPIs und die ist okay und die ist auch zur Orientierung hier und da ganz gut, aber sie ist halt sehr isoliert betrachtet und gibt halt keine Informationen über das ganzheitliche Bild. Und da sind wir einen Schritt weiter und da versuchen wir dann auch natürlich ein Vertrauen beim Kunden zu gewinnen und über zusätzliche KPIs, die wir alle abbilden, die dann auch wichtig sind, von diesem Budget- und Elkos-Thema ein bisschen wegzukommen.
Mhm. Ja. Was sind denn für euch wichtige KPIs, auf die ihr eher optimiert als nur den Elkos?
Ganz wichtige KPIs sind zum Beispiel CM2 und CM3, Contribution Margin, also Deckungsbeitrag vor Marketing und Nachmarketing, das ist am Ende das, was dem Kunden übrig bleibt. Ja. Das ist immer die Frage, ob der Kunde bereit ist, diese Informationen, die es benötigt, um diese KPI abzubilden, ob er bereit ist, die zu teilen. Dann gibt er seine Kostenstrukturpreis. Ja. Aber wenn er das tut, dann ist das schon eine mächtige KPI. Mhm. Klar, und wenn die im Einklang mit dem Umsatz ist, also steigender Umsatz und steigender Deckungsbeitrag ist natürlich top. Aber dahin zu kommen, ist ja meistens auch Arbeit. Das passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen. Und auch gerade, wenn du mit neuen Strategien, einem neuen Kampagnen-Setup an so eine Sache rangehst, dann braucht das ja erstmal ein bisschen Zeit. Und da kommen dann vielleicht andere KPIs erstmal ins Spiel, die erstmal wichtiger sind. Und das kann je nach Strategie unterschiedlich sein. Also ich achte immer sehr viel auch in dem Moment, wenn wir vielleicht mehr investieren und den Elkos ein bisschen verlieren, dann möchte ich natürlich irgendwie Wachstum, dann möchte ich mehr Umsatz, dann möchte ich vielleicht im Ranking Position aufbauen, dann möchte ich gerne sehen, dass die Reichweite wächst. Mhm. Auch vielleicht das Verhältnis organische Reichweite, Paid-Reichweite, dass das zugunsten der organischen Reichweite geht. Ich gucke mir den Campaign-Share an. Es gibt so viele KPIs, die interessant sein können. Dann Impression Share zum Beispiel, Share of Voice, also in welchen Bereichen habe ich denn schon wie viel Prozent, wo kann ich vielleicht noch investieren, um einen besseren Impression Share zu kriegen. Und am Ende, was ich auch immer ganz spannend finde, ist so die strategische Ausrichtung, also die Ausspielung. Das ist auch, wie wir unsere Kampagnen so ein bisschen aussetzen. Das geht dann in Aufsetzen, das geht dann so in den Bereich Brand Search, generische Suche, kompetitive Suche, auf Wettbewerber ausgerichtet. Und diese Bereiche, die geben ja unterschiedliche KPIs her, also unterschiedliche Performance-Level und danach dann zu optimieren, das ist schon ziemlich cool. Ja. Daran orientieren wir uns auch.
Tipp Nummer 2, nicht nur eine KPI angucken, sondern viele und viele. Die ins Verhältnis
setzen. Ich könnte dir ein Beispiel mal dazu geben. Ja? Also ein großer Kunde aus dem Mineralölbereich. So jetzt. schweres Wort. Ja. In Deutschland.
Vor allem, nachdem wir den Traubensaft getrunken haben.
Dann haben wir vor anderthalb Jahren den Auftrag bekommen und es ist schon Konzernstruktur und da sind dann so Budgets und EcoSee-Vorgaben dann auch erstmal in Stein gemeißelt und vorgegeben. Und wir haben dann einfach die Daten aus dem Vorjahr bekommen, die wurden übertragen ins nächste Jahr und macht mal. Und das war schon ein stolzes Budget. EcoSee brutal niedrig, also im einstelligen Bereich.
Krass.
Ja, und dann haben wir uns angeguckt, was können wir denn jetzt hier machen? Wie können wir skalieren? Ja, und dann ist uns halt über unser Performance Cockpit konnten wir dann abbilden, dass zum Beispiel die Werbung fast, also zu einem Großteil einfach im Brand Search Bereich ausgespielt wurde. Also überhaupt keine Gewinne von Marktanteilen, sondern wirklich auf den Brandnamen, der ein großes Suchvolumen hatte oder auch immer noch hat. Beziehungsweise das Suchvolumen ist mittlerweile größer geworden. Und in diesem Bereich hat er dann vielleicht 10% seines Sortiments ausgespielt und hat das ein bisschen dem Algorithmus überlassen. Und das heißt, es wurden immer wieder die Top-Produkte auf seine Brand ausgespielt und deswegen diese krasse Performance.
Ja, deswegen aber auch der niedrige
Budget Ads. War ja ausgereizt. Insofern, ja, low-hanging fruit, Weg des geringsten Widerstandes. Kunde war zufrieden, so, das haben wir ihm aufgezeigt und haben gesagt, pass mal auf. Das können wir auch anders machen. Mhm. Also zum einen können wir dann deine Brand dazu nutzen, vielleicht Produkte mit Wachstumspotenzial oder saisonale Produkte, die im Hintergrund stehen, mit über die Brand Search zu bespielen und nicht immer nur deine Top-Produkte.
Ja.
Und zum anderen hatten wir gesehen, dass der kompetitive Bereich, der ja nun auch für die Gewinnung an Marktanteilen steht, gute KPIs eigentlich hatte. Etwas höheren ACOS als die Zielvorgabe, aber nicht viel, was ja schon krass ist im Wettbewerbbereich. So, und dem Bereich haben wir uns dann aufgegriffen und gesagt, da wollen wir rein investieren, da wollen wir mehr machen und gib uns doch mal oder lass uns zumindest mal von dem Budget, was wir haben, vom Jahresbudget, was vorziehen, mal 2-3 Monate höher fahren und mal den ACOS, lass mal 5 Prozentpunkte höher setzen, mal gucken, was dann passiert. Ja, und so konnten wir den Kunden skalieren. Also wir haben, klar, wir haben ein bisschen mehr Budget ausgegeben, wir hatten etwas höheren ACOS, aber wir haben überproportional an Incremental Sales gewonnen und Wachstum generiert. Also mittlerweile
stark
machen wir 8 Länder für den und die Budgets sind deutlich höher, als sie waren. Die sind offen nicht, aber in so einem Konzern müssen sie festgelegt werden, aber deutlich höher. Aber die ACOS-Vorgaben, die dürfen wir zumindest dem Kunden geben und ihm sagen, was wir uns vorstellen.
Mensch, das ist doch ein Erfolg. Also zum einen den Kunden glücklich zu machen, aber dann auch von dem Kunden so viel Vertrauen zurückzubekommen, dass er sagt, ich vertraue euch, macht mal, ich weiß, ihr macht das gut, das ich gebe euch mehr Spielraum.
Genau.
Ja, das glaube ich. Das glaub
so, und so hast du dann nach einem Jahr natürlich ganz andere Zielvorgaben als noch 12 Monate zuvor. Ne?
Tipptopp. Ich versuche die Kurve hinzubekommen zu, was macht ihr mit Unterstützung? Ihr habt einen neuen Kunden, ihr macht ein Audit, ihr schlagt vor, wir wollen das und das verändern. Habt ihr ein Standard-Kampagnen-Set, welches ihr auf jeden Kunden anwendet?
Der Hanno hat es vorhin schon erwähnt, wir haben das Kampagnen-Cookbook, da ist schon dargelegt, wie wir uns eine Kampagnenstruktur vorstellen. Es ist eine Standard-Kampagnenstruktur. Generell ist für uns PPC auf Amazon eine sehr strategische Aufgabe. Der Wettbewerb ist immer größer geworden und ihr habt das selbst gerade mal im Podcast erwähnt. Also mit muss sich differenzieren mit Autokampagnen und alle Keywords in einen Topf kommt man heute nicht mehr weit. Deswegen muss man sich was überlegen und wir haben für uns einen Ansatz gefunden, den man als Standard nehmen kann und den wir für gut erachten und den man gegebenenfalls dann auch weiter ausbauen kann.
Okay. Und macht ihr das manuell oder
wie macht ihr? Mittlerweile nicht mehr. Nee, also die, nee, genau, wir setzen es an. Also wenn es standardisiert ist, dann können wir das mittlerweile automatisiert umsetzen. Mhm. Da kann der Daniel dann vielleicht später noch was
das
zu sagen.
Das ist gut.
Ja.
Dann habe ich vielleicht noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, wie häufig ihr in so einem Kundenaccount die Performance überprüft und dann auch entsprechend Änderungen vornehmt?
Mhm. Okay, Überprüfung, Änderungen geht ja Hand in Hand. Mhm. Also die Änderungen ergeben sich ja aus der Überprüfung. Mhm. Ja, wie häufig machen wir das? Also ich würde sagen, wir haben drei Stufen. Mhm. Ja, die erste Stufe, die wird durch euer Tool übernommen. Ja, das ist Adference, das ist automatisiert und das findet täglich statt. Mhm. Ja, das heißt also, wir haben ein cooles Backup, was da ist und dann einmal am Tag aufgrund der Daten unserer Vorgaben die Bits anpasst und regelt und kontrolliert und das auch abends, nachts, am Wochenende, wenn wir im Urlaub sind, wenn wir krank sind, ist immer da.
Danke für die Werbung.
Super toll. Und im zweiten Schritt haben wir unsere Performance Marketeers, die zumindest einmal am Tag in die Performance reingucken und schauen, ob nichts aus dem Ruder läuft, ob alles in die richtige Richtung geht und Zielvorgaben konform sich entwickelt. Und auch da kann es natürlich sein, wenn wir kritische Kampagnen, vielleicht Saisonalitäten, Ostergeschäft jetzt, so, dann, das sind so Sachen, oder Launch-Kampagnen, Daten oder Kampagnen mit geringer Datendichte, das sind dann schon auch Sachen, wo man häufiger am Tag reinguckt und die vielleicht auch manuell mal angefasst werden. Und dann haben wir ja noch unsere datenbasierte Analyse. Die findet wöchentlich statt, zusammen mit dem Kundenmanager und auch oft mit dem Kunden, woraus sich Handlungsmaßnahmen dann auch wiederum ergeben.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja eingangs gesagt, dass Daniel schaut, wie er eure Arbeit, Dennis, vereinfachen kann, euch unterstützen kann. Deswegen kommen wir zum zweiten Teil. Wann habt ihr angefangen, euch damit zu beschäftigen, dass ihr, fangen wir mal leicht an, Automatisierungen braucht?
Eigentlich schon relativ früh, weil wir haben immer den Ansatz gehabt, dass wir unsere Arbeit effizient gestalten wollen. Und Automatisierung war schon immer ein sehr wichtiges Thema, sowohl für mich als auch bei uns bei Valueson. Wir haben eigentlich zu Beginn vom Valueson haben wir schon uns mit diversen Drittanbieter-Tools beschäftigt und angeschaut, wo können wir tatsächlich Automatisierung nutzen, wo können wir Reporting-Tools nutzen, um unsere Analysearbeit auch ein bisschen einfacher zu gestalten. Am Anfang haben wir noch viel natürlich mit Excel gemacht, so analysieren, Reports erstellen und so weiter und so fort. Und haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass die Drittanbieter-Tools, die es auf dem Markt gibt, zum Beispiel für Reporting, nicht den Standard erfüllen, den wir uns eigentlich vorstellen. Also diesen Exzellenzanspruch, den wir für unsere Kunden haben, den konnten die meisten dieser Tools eben nicht erfüllen. Mhm. Wir konnten nicht die KPIs sehen, die wir sehen wollten. Und so haben wir eben dann angefangen.
Selber bauen.
Ja, genau. So sind wir dann drauf gekommen und haben gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir das Ganze so ein bisschen selbst bauen? Und so entstand dann eben auch die Idee zu unserem Valueson Performance Cockpit, unserem Business Intelligence Tool, das wir heute nutzen, was inzwischen tatsächlich bei uns zum Kern unserer ganzen Analysearbeit geworden ist. Ja. Also ich glaube, ohne dieses Tool, unser dieses BI-Tool, kann man sich das tatsächliche Doing, das tägliche Doing, gar nicht mehr vorstellen. Sowohl für unsere Kunden als Reporting-Tool, als auch für uns intern als Analyse-Tool. Und wenn es um Automatisierung geht, da hat dieses Tool für uns dann eben auch diese ganze Report-Erstellungsarbeit abgenommen. Weil wo der Kundenmanager oder der Performance-Marketeer am Anfang noch selbst seine eigenen Reportings gebastelt hat, bekommt er diese jetzt automatisch jede Woche von uns geliefert. Genau. Und Bidding-Tools sind natürlich auch ein Thema. Die waren zu der Zeit am Anfang vom Valueson vor 6 Jahren ungefähr meiner Ansicht nach noch nicht ganz so ausgereift, wie sie heute sind tatsächlich. Und viele Sachen übernehmen wir tatsächlich auch immer noch händisch, weil bis zu einem gewissen Grad ist Automatisierung gut. Aber ab einem gewissen Level Exzellenz sozusagen. Mhm. Die Feinheit,
ja,
die ist immer noch, liegt immer noch bei dem Menschen, ja, sozusagen.
Das, ja, nehme ich, damit kann ich vollkommen leben. Das ist in Ordnung. Cool. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung, die ihr, oder das größte Problem, welches ihr lösen wolltet, als ihr gesagt habt, okay, wir müssen hier unbedingt Automatisierungen entweder reinholen oder eben selber bauen?
Also ich differenziere so ein bisschen zwischen Thema Automatisierung, ja, und Reporting, ja, oder Analyse. Bei dem Thema Automatisierung, das ist für uns die größte Challenge sozusagen, oder was wir damit erreichen wollen, ist, dass wir einfach Effizienz, mhm, haben wollen. Das heißt, diese repetitiven tagtäglichen Aufgaben, die unsere Mitarbeiter machen, die bei uns im Unternehmen anfallen, die möchten wir so gut wie möglich von irgendeinem, ja, Tool übernehmen, ja, lassen. Das spart Zeit, das spart Energie, Geld, und es ist für jeden Mitarbeiter auch eine Erleichterung, wenn man sich nicht wieder mit irgendwelchen repetitiven Aufgaben, mhm, rumschlagen muss. Und vor allem auch da im Kampagnenmanagement, ja, oder Kampagnen-Setup zum Beispiel. Klar, es gibt da draußen auch diverse Tools, die einem sozusagen dieses Setup abnehmen. Mhm. Aber man ist meistens daran gebunden, dass man eben das Setup übernimmt, dass dieses Tool einem vorschlägt, okay, oder einem vorgibt. Mhm. Und wie Dennis ja schon gesagt hat, wir haben unser eigenes Cookbook, unsere eigene Art und Weise, wie wir Kampagnen aufsetzen, das sich über die Jahre einfach bewiesen hat, mhm, und wovon wir überzeugt sind, dass es ein gutes Setup ist. Mhm. Und um das eben zu automatisieren, haben wir gesagt, okay, das haben wir tatsächlich erst auch letztes Jahr gemacht, mhm, einen eigenen Campaign-Builder sozusagen, cool, zu basteln. Der ist noch nicht öffentlich, also den kann auch noch niemand nutzen, außer wir intern. Der ist jetzt erstmal nur für uns gedacht. Aber wer weiß, vielleicht, ja, in der Zukunft kann man es auch mal so freigeben.
Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, den Campaign-Builder? Da geht der Performance-Marketing-Manager rein in ein Tool, eine Software, wählt den Kunden aus. Ist das dann ein Klick und er sagt, ich möchte das Setup, oder muss er sich noch irgendwie was zusammenklicken oder vielleicht noch irgendwelche Vorgaben machen?
Ja, also gewisse Vorgaben gibt es schon, weil jeder Kunde ist ja ein bisschen anders. Und wenn man jetzt einfach nur reingeht und sagt, hier Kunde X, ich klicke jetzt auf den Button und dann habe ich hier, ja, mein Kampagnen-Setup, dann ist nichts geschaffen und, ja, dann wäre die Exzellenz sozusagen, diesen Anspruch, den wir haben, auch nicht gegeben. Es gibt eine gewisse Vorlage, die füllt der sozusagen Performance-Marketeer aus. Die ist relativ simpel gehalten. Die wird ausgefüllt auf Basis unserer Voranalysen, die Keyword-Analysen und so weiter, die wir gemacht haben. Mhm. Wird das ausgefüllt und dann lädt er diese Vorlage einfach nur hoch in das Tool, klickt auf einen Button und bekommt als Ergebnis ein fertig ready-to-upload-Bulksheet, den er,
cool,
hochladen,
cool,
kann.
Cool, ja.
Genau. Weil ich weiß nicht, du kennst dich auch, diese Bulksheets von Amazon, die sind super kompliziert, ja, gestaltet. Wenn da jemand sich hinsetzen müsste und das händisch, ja, macht, dann ist er damit teilweise Stunden beschäftigt. Ja.
Und dadurch, dass ihr nicht direkt an irgendeine API angebunden seid, habt ihr auch nicht das Problem, da irgendwie immer auf dem neuesten Stand sein zu müssen.
Genau.
Das Einzige war es letztes Jahr, dass sich einmal das Format verändert hat von dem Bulk-Upload. Da musstet ihr wahrscheinlich irgendwas anpassen, aber dann läuft es halt wieder für...
Das ist ja kein Problem. Ja. Bei APIs ist immer so die Sache, ich glaube, wir haben uns gegen die API entschieden, nicht weil wir sagen, das ist eine schlechte Sache. Vielleicht machen wir das auch in Zukunft. Mhm. Allerdings haben wir einfach nochmal diesen Kontrollschritt dazwischen haben wollen. Mhm. Das heißt, wenn man das Ganze über die API macht, mhm, dann wird es ja direkt hochgeladen, ja, und so reingeladen. Und so hat man ein Excel sozusagen, ja, oder ein Bulksheet, mit dem man erstmal das Ganze nochmal kontrollieren kann. Ja. Wenn wir auf einem Level erreicht gekommen sind mit unserem Campaign Builder, wo wir sagen, tipptopp, da gibt es keine Fehlerquellen mehr, dann kann man das Thema, ja, API auf jeden Fall mal angehen.
Ja, cool. So ein Campaign-Builder macht auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Arbeitserleichterung. Vor allem eben, wenn man als Agentur sagt, wir haben ein für uns optimales Kampagnen-Setup entwickelt, und bevor sich da jeder Performance-Marketeer hinsetzt und das manuell erstellt, sei es in der Advertising-Konsole oder selber die Datei erstellen.
Ganz genau. Ich kenne es ja selbst, als ich Performance-Marketing-Kampagnen aufgesetzt habe, was für ein Pain das sein kann, da reinzugehen und alles händisch zu machen.
Ja. Habt ihr schon mal ausgerechnet, wie viel Zeit ihr gespart habt, seit ihr den Campaign-Builder nutzt?
Tatsächlich ja. Ich habe es jetzt allerdings nicht mehr im Kopf. In unserem letzten Townhall-Meeting hatten wir das angesprochen. Aber es waren schon einige...
Ich hatte es angesprochen, ausgerechnet. Ich habe die Zahl auch nicht im Kopf. Ich weiß auch gerade.
Es waren schon einige hundert Stunden teilweise irgendwie, die wir da Ersparnis haben. Aber
ja, cool,
also insgesamt jetzt...
Ja, ist doch gut.
Also ist schon... man merkt den Vorteil von der Automatisierung dem Fall. Das hat gar nichts mit AI oder so zu tun. Das ist tatsächlich einfach nur reine Automatisierung.
Ja. Cool. Und kommen wir von Automatisierung zu BI, vielleicht ist das irgendwie nochmal so ein Zwischenschritt. Dennis hat es ja schon kurz angesprochen, ihr habt das BI, euer Value Zone Performance Cockpit. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Wie ist das aufgebaut? Wo kommen die ganzen Daten her? Von Amazon, vielleicht auch vom Kunden? Wer hat Zugriff darauf? Was könnt ihr da alles analysieren?
Genau, unser Value Zone Performance Cockpit, schlagkräftiger Name, wird vor allem, wie gesagt, es ist ein voll umfangreiches Reporting-Tool. Dafür, also so fing es natürlich nicht an. Als wir es aufgebaut haben, war erstmal mein Gedanke, okay, wir wollen erstmal die KPIs, Topline sozusagen betrachten und dann Marketingkampagnen und so weiter. Und so hat sich das von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und ausgeweitet. Und inzwischen ist es tatsächlich zu einem 360-Grad vollumfänglichen, bis ins letzte Detail kann ich analysieren und KPIs mir anschauen, Tool geworden. Anfangs war es natürlich noch nicht sonderlich automatisiert. Da wurden teilweise händische Reports runtergeladen aus dem Seller Central, eingespielt, dann wurde geklickt, aktualisieren und dann hat sich das aktualisiert. Heute sind wir natürlich auch an die Amazon APIs angebunden, sowohl Advertising API als auch Selling Partner API. Da gibt es natürlich immer wieder neue Änderungen und so weiter, an die wir dann anpassen müssen. Wie gesagt, bis anfangs wurde es hauptsächlich entwickelt, um es intern zu nutzen, um einfach bessere Analysen machen zu können, die KPIs besser zu verstehen. Wenn man ins Seller Central oder auch ins Vendor Central geht von Kunden, dann ist es sehr schwierig, jetzt wirklich einen vollumfänglichen Blick sozusagen für die Zahlen zu bekommen. Es ist fast unmöglich, da das rauszulesen. Und Amazon stellt aber so viele Reports zur Verfügung, die man einfach ineinander integrieren muss. Und das machen wir eben. Und nachdem wir gemerkt haben, hey, das ist super cool, das können wir intern ganz cool nutzen, haben wir gesagt, hey, das stellen wir auch für unsere Kunden als Reporting-Tool zur Verfügung. Wir haben es jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen, hey, das ist eine Software-as-a-Service-Lösung. Aber für unsere Kunden wird das, wir bekommen einen Zugang, die können sich da einloggen, die können selbst durch das Dashboard sozusagen sich durchklicken, können sich die Kampagnen anschauen, können sich die Zahlen anschauen, können Profitabilität analysieren und so weiter. Also man hat ein P&L-Sheet, man hat Search-Term-Sheets, ein Overview für Marketing-Kampagnen und so weiter. Sogar Lagerbestände kann man sich da anschauen und forecasten und so weiter.
Ja. Genau. Ja, da braucht der Kunde sich ja im Zweifel gar nicht mehr in die Advertising-Konsole ein.
Im besten Fall nicht. Also das war unser Ziel, genau. Und ich wüsste auch nicht, warum man das machen sollte, außer um Hand anzulegen bei den Kampagnen.
Ja. Braucht der Kunde eine kurze Einführung in das BI oder ist das so selbsterklärend, dass er...
Nein, leider nicht. Okay. Also dadurch, dass es sehr umfangreich ist und über die Jahre eben auch sehr umfangreich geworden ist, ist es sehr schwierig für den Kunden auf Anhieb, sie einzuloggen und sagen, okay, ich verstehe es. Klar, manche Sheets sind klar und eindeutig, aber wenn er wirklich einen Nutzen davon haben möchte und in die Tiefe gehen möchte, dann braucht er eine Einführung, definitiv.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vor allem zu Beginn der Zusammenarbeit, dass man mit dem Kunden zusammen macht, zum einen, um ihm das Tool zu erklären, zu erläutern, aber zum anderen natürlich auch, um herauszufinden, ob die Entwicklung, die gerade passiert, die ist, die der Kunde sich auch vorstellt. Und dann weiß er im Zweifel später ganz, ganz natürlich, was er sich angucken möchte und wie er sich diese Informationen ziehen kann.
Ich glaube, dass unsere Kunden tatsächlich auch den Luxus genießen, dass wir eben sie wöchentlich oder zweiwöchentlich, je nach Kunden, tatsächlich durchführen. Weil es ist ja auch wichtig, dass man mit dem Kunden spricht. Das bringt ja auch nichts, wenn man immer nur im Hintergrund optimiert und dann E-Mails austauscht. Das ist nicht unsere Philosophie. Ja. Wir wollen nah am Kunden sein. Und deswegen haben wir auch unsere wöchentlichen Calls, Zirkus, wie wir das nennen, mit dem Kunden. Und in diesen Zirkus wird dann eben auch durch das BI-Tool durchgeführt. Und da wird dann eben gezeigt, hier, so hat sich dein Geschäft entwickelt. Hier haben wir aktuell, keine Ahnung, vielleicht Umsatzeinbrüche. Das sind die Hintergründe. Lass uns mal reingehen und so weiter. Das kann man alles aus dem Tool heraus analysieren.
Das hört sich richtig, richtig schön an.
Ist es auch.
Letzte Frage für heute. Was kommt als nächstes? Woran arbeitet ihr gerade? Was soll als nächstes automatisiert werden, optimiert werden?
Ja, am besten alles, würde ich sagen. Damit wir gar nicht mehr arbeiten müssen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, das Thema AI ist jetzt ganz, ganz heiß bei uns und ganz großes Thema. Ich beschäftige mich mit meinem Team seit ChatGPT den Markt erobert hat, im Prinzip intensivst mit dem Thema. Ich habe mich davor auch schon damit befasst. Allerdings nicht in dem, so dass ich tatsächlich sagen kann, okay, das benutze ich jetzt. Mhm. Wir wollen Artificial Intelligence auf jeden Fall nutzen, um diese ganzen Arbeiten, die wir aktuell haben, die aber nicht sozusagen Top-Exzellenz brauchen, mhm. zum Beispiel Content-Erstellung, mhm. Durch eben AI ersetzen. Ja. Und da sind wir auch schon gerade dran, dass wir sagen, wir bauen gerade unseren eigenen Listing-Builder. Wir wollen allerdings nicht einfach nur irgendwas auf den Markt schmeißen, wo man sagt, okay, hier, ChatGPT, mach mal Keyword-Analyse für folgendes Produkt mhm. XY, erstell mir Bullet, Title mhm. und so weiter. Nee, wir wollen schon auch mehr das Model entsprechend trainieren, mhm. dass es diesen Input oder diese Exzellenz, die wir in-house schon haben, mhm. sozusagen dann auch mitbekommt. Automatisierte Keyword-Analysen, mhm. automatisierte Klassifizierung der Keywords und so weiter und so fort. Und da sind wir jetzt gerade dran mhm. und da hoffen wir, dass wir bis Mitte des Jahres da auch schon ein erstes MVP haben, um das dann mal anzutesten können cool. bei einem unserer wichtigsten Kunden.
Schön.
Genau.
Arbeitest du alleine an dem Projekt oder hast du auch ein Team, welches dich da unterstützt?
Ich habe ein kleines Team. Okay. Also ganz allein arbeite ich nicht. Ich habe tatsächlich ein Team von, mit mir sind es 4 Leute. Und genau, wir teilen uns den Bereich sozusagen AI, mhm. Tech und BI so ein bisschen. Mhm. Also wir sind da in diesem Team mit all diesen Themen beschäftigt. Mhm. Je nachdem, wo gerade unser Fokus ist, setzen wir dann eben dann die Manpower ein.
Spannender Job, spannender Bereich, spannendes Thema, was da einfach gerade explodiert und super cool, dass ihr da so schnell dabei seid. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe oder irgendwas, was ihr unbedingt noch erzählen möchtet?
Ich wüsste jetzt nicht warum, also wenn, ich wüsste nicht was oder was noch zu erzählen gibt, aber wer noch mehr von uns hören will, kann uns ja im Oktober auf dem PPC-Camp in Rosenheim
besuchen. Auf jeden Fall, das ist Tipp Nummer 3, aufs PPC-Camp in Rosenheim gehen.
Genau.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, Daniel, vielen, vielen Dank, Dennis, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com/discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.